Ja, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser Retter geworden bist, dass du uns aus dem Gericht Gottes herausgerettet hast und wir ewiges Leben haben. Und wir bitten dich, dass du unseren Glauben in dich stärkst und dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Amen. Wir haben uns Anfang der Woche beim Christsein entdecken einen Text aus dem Markus-Evangelium angeschaut, in der wir eine, wie ich finde, ganz bemerkenswerte Sache über Jesus lernen, nämlich, dass Jesus ein Meister darin war, Liebe und Wahrheit miteinander zu kombinieren. In diesem Abschnitt hat Jesus ein Gespräch mit einem reichen jungen Mann und Jesus sieht sich gezwungen, diesen Mann an der einen oder anderen Stelle zu hinterfragen und sogar zu korrigieren. Aber er tat das nie auf Kosten der Liebe. Es ist faszinierend, aber an einer Stelle lesen wir, Jesus sah ihn voller Liebe an. Und dann geht es weiter, er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Jesus hatte eine echte, tiefe Liebe gegenüber diesem Mann und gleichzeitig sagte ihm, du liegst noch in einer Sache falsch. Du hast es noch nicht vollständig verstanden. Du musst noch die Wahrheit tiefer begreifen. Eines fehlt dir noch und das ist sogar das Entscheidende. In unserer Kultur wird es manchmal ja als lieblos empfunden, wenn man jemandem sagt, dass er falsch liegt. Aber für Jesus stehen Liebe und Wahrheit nicht im Widerspruch zueinander. Vielmehr ist es für Jesus ein Ausdruck seiner Liebe, ihm die Wahrheit zu sagen und ihm zu sagen, wo er noch falsch liegt. Nun, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat all das mit dem Römerbrief zu tun? Wir sind ja gerade im Römerbrief unterwegs. Aber auch im Römerbrief gibt es immer wieder Abschnitte, wo Paulus sich veranlasst sieht, mögliche Einwände seiner Leser zu beantworten und falsche Schlüsse aus dem, was er geschrieben hat, zurückzuweisen. Also Paulus tut in ganz ähnlicher Weise wie Jesus dasselbe, das auch zu seiner Aufgabe, auch zu unserer Aufgabe gehört, wenn wir Gottes Wort weitergeben, nämlich die Irrtümer derer, die sich der Wahrheit widersetzen, zu widerlegen. So heißt es im Titusbrief 1, Vers 9. Und heute kommen wir zu so einem Abschnitt, nämlich in Römer Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Ihr findet diesen Text auch auf euren Gottesdienstblättern. Und ich habe das mal überschrieben mit dem Titel Ein Schlagabtausch über die Treue und Gerechtigkeit Gottes. Paulus weiß, dass das, was er im vorherigen Abschnitt geschrieben hat, bei seinen Lesern Fragen aufwerfen wird und auf diese Fragen wird er jetzt in diesem Abschnitt eingehen. Aber was haben dann die Juden gegenüber den anderen Menschen noch für einen Vorteil? Und was ist der Nutzen der Beschneidung? Nun, die Juden haben den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus. Vor allem ist es das eine, dass Gott ihnen seine Worte anvertraut hat. Aber wie steht es damit, dass einige von ihnen Gott nicht geglaubt haben, sondern ihm untreu geworden sind? Hebt ihre Untreue Gottes Treue auf? Niemals. Was vielmehr klar werden soll, ist dies. Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr. Und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner. Genau wie es in der Schrift heißt, es soll deutlich werden, dass du, Gott, im Recht bist und dass deine Worte wahr sind. Du wirst dich siegreich behaupten, wenn man über dich zu Gericht sitzt. Wenn nun aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erst richtig zur Geltung bringt, welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Etwa den, dass Gott ungerecht ist, wenn er seinen Zorn über uns hereinbrechen lässt? Ich rede bewusst einmal rein menschlich. Nein, niemals. Sonst wäre es ja undenkbar, dass Gott die Welt richten wird. Aber wenn ich doch nun ein Lügner bin, wird dann nicht gerade dadurch umso deutlicher, dass Gott zuverlässig ist und dass doch das, was er sagt, wahr ist? Ich trage also dazu bei, dass Gottes Ruhm noch größer wird. Wieso werde ich von ihm dann noch als Sünder verurteilt? Und überhaupt, warum nicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, tun wir doch das Böse, damit Gutes dabei herauskommt? Einige, die schlecht über uns reden, behaupten ja sogar, das sei es, was wir lehren. Die, die tatsächlich so etwas lehren, trifft Gottes Gericht mit vollem Recht. Wir wollen uns diese Einwände jetzt mal der Reihe nach anschauen und zum Abschluss dann noch zwei Anwendungen aus diesem Text für uns herausarbeiten. Bevor wir das tun, uns diese Einwände anzuschauen, die Frage, handelt es sich hier um echte Einwände oder sind das so theoretische Gedankenspiele, die Paulus hier einfach vollzieht. Also haben echte Menschen diese Einwände gehabt. Und Vers 8 deutet so ein bisschen darauf hin, dass zumindest manche dieser Einwände real waren. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, hatte er schon vorher ganz viele Jahre das Evangelium an vielen Orten gepredigt und es war seine Gewohnheit, dann zuerst immer in die jüdischen Synagogen zu gehen und dort den Juden das Evangelium zu verkünden. Und wir können davon ausgehen, dass manche seiner jüdischen Hörer ihn dann mit Fragen dieser Art konfrontiert haben. Und Paulus geht also davon aus, dass auch in der Gemeinde in Rom vielleicht diese Fragen aufkommen und deshalb adressiert er diese Fragen jetzt. Paulus, Widersacher an dieser Stelle, sie werfen ihm vor, dass er durch das, was er gelehrt hat, eigentlich die Treue und die Gerechtigkeit Gottes aufheben würde und sie untergraben würde. Aber er weist diese und die anderen Vorwürfe gegen ihn in diesem Abschnitt entschieden zurück. Er verwendet dabei ein rhetorisches Stilmittel, eines, bei dem er zunächst die Frage nennt, die sein Gegenüber stellen würde und sie dann beantwortet. Also er geht in so einen Hin und Her, in so einen Austausch, Frage-Antwort. Das ist die Art und Weise, wie er hier spricht, um das zu vermitteln, was er lehren möchte. Und schauen wir uns diese Zurückweisung Paulus jetzt einmal genauer an. In Vers 1 lesen wir die Frage und Paulus versetzt sich dabei in seine Gegner. Paulus, was haben denn die Juden dann noch überhaupt für einen Vorteil? Und was ist der Nutzen der Beschneidung? Und wir erinnern uns vielleicht letzte Woche, am Ende von Kapitel 2 hatte Paulus geschrieben, dass die Beschneidung, auf die es wirklich ankommt, eine Beschneidung des Herzens ist. Und dass das Jude sein, auf das es ankommt, etwas Innerliches ist und nicht etwas Äußerliches ist. Und das wirft dann für manche die Frage auf, aber was haben dann die Juden überhaupt noch für einen Vorteil gegenüber den anderen Menschen? Und hinter dieser Frage steckt ein Vorwurf an Paulus, nämlich, dass er die Erwählung Israels aus allen anderen Völkern zunichte macht. Paulus, es klingt fast so, als würdest du sagen, als sei es völlig egal, ob man Jude ist oder nicht Jude ist. Und in gewisser Weise hatten sie Paulus damit auch richtig verstanden. Weil Paulus sagt vorher in Kapitel 2, am Tag des Gerichts wird Gott keinen Unterschied machen, ob jemand äußerlich beschnitten ist oder nicht, ob jemand Jude ist oder nicht. Das ist das ganze Argument von Paulus hier in diesem größeren Abschnitt im Römerbrief. Aber sie haben eine falsche Schlussfolgerung daraus gezogen, nämlich, dass es dann ja überhaupt gar keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden gibt. Und es quasi egal ist, ob man Jude oder Heide ist. Und so, sagt Paulus, will er nicht verstanden werden. Und hier müssen wir verstehen, dass wenn dieser Vorwurf wirklich stehen bleibt, für Paulus und sein Evangelium eigentlich alles auf dem Spiel steht. Wenn es tatsächlich so wäre, dass Paulus die Erwählung Israels aus allen Völkern untergraben würde, dann würde er der Lehre des ganzen Alten Testaments widersprechen. Das ist das, was das Alte Testament lehrt. Und wenn er, sage ich mal, ihm dieser Vorwurf zurecht gemacht werden kann, dann würde die ganze Evangeliumsverkündigung von Paulus wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen, weil er sich gegen Gottes Wort gestellt hätte. Von daher ist es wichtig für Paulus, sich an dieser Stelle zu verteidigen. Und er antwortet recht einfach, dass die Juden den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus haben, Vers 2. Später in Kapitel 9, ab Vers 4, nennt Paulus mehrere Vorzüge des Volkes Israels und hier belässt er es aber bei einem einfachen Punkt, der ihm ausreicht zu zeigen, dass er dem jüdischen Volk nicht diesen privilegierten Status vor Gott abspricht. Er sagt, vor allem ist es das eine, dass Gott den Juden seine Worte anvertraut hat. Da sagt er, nein, das ist doch ganz klar. Gott hat den Juden seine Worte anvertraut. Und das finden wir auch im Alten Testament, zum Beispiel am Ende von Psalm 147, wo wir lesen, sein Wort hat er den Nachkommen Jakobs verkündet. Seine Ordnungen und Rechtsbestimmungen gab er dem Volk Israel. Das hat er in dieser Weise für kein anderes Volk getan. Nein, seine Rechtsbestimmungen kennen die anderen Völker nicht. Und damit ist für Paulus die Sache an dieser Stelle geklärt. Das ist die Antwort auf den ersten Einwand. Aber es geht noch weiter. Der nächste Einwand lässt nicht lange auf sich warten. In Vers 3 lesen wir, aber wie steht es damit, dass einige von ihnen Gott nicht geglaubt haben, sondern ihm untreu geworden sind? Hebt ihre Untreue Gottes Treue auf? Hinter dieser Frage steckt die Annahme, dass ein Jude im Gericht bestehen würde, einfach weil er zu Gottes auserwähltem Volk gehört. Egal wie er lebt, egal wie er sich verhält, denn menschliche Untreue kann ja nicht Gottes Treue aufheben. Und die Antwort auf diese Frage, ob die menschliche Untreue die Treue Gottes aufheben kann, antwortet Paulus vehement mit den Worten: niemals. Und dieses Wort, was da steht, das kommt häufig im Römerbrief vor, das ist nicht einfach nur eine Verneinung, wo man sagt, nee, ist nicht so, sondern das ist richtig mit einer Stärke, das ist ein tausendfaches Nein, auf gar keinen Fall, nie und nimmer, never ever würde das so sein. Dieser Gedanke ist undenkbar, sagt Paulus. Paulus verteidigt sich hier ganz vehement und er verteidigt vor allem den Charakter Gottes. Gottes Treue wird nicht aufgehoben. Niemals würde Gott untreu werden. Niemals würde er etwas, was er versprochen hat, nicht einlösen. Das ist undenkbar. Jesus hat das mal so gesagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gott kann nicht zum Lügner werden. Paulus sagt das in Vers 4, was vielmehr klar werden soll, ist dies: Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner. Auch wenn alle Menschen ihre Worte letztlich brechen und so zum Lügner werden, was Gott sagt, ist verlässlich, ist wahr, immer. Dieses Konzept von Wahrheit und Treue, das ist eng miteinander verknüpft. In der hebräischen Sprache gibt es ein Wort, Emet, und dieses Wort bedeutet sowohl Treue als auch Wahrheit. Also diese Gedanken gehören ganz eng zusammen. Und Paulus belegt das dann auch noch mit einem Schriftbeweis aus Psalm 51, wenn er dann weiterschreibt, genau wie es in der Schrift heißt, es soll deutlich werden, dass du, Gott, im Recht bist und dass deine Worte wahr sind. Du wirst dich siegreich behaupten, wenn man über dich zu Gericht sitzt. Der Versuch, Gott Untreue und Wortbruch anzukreiden, wird definitiv scheitern. Er wird sich siegreich gegen jede Anklage behaupten. Für einige Juden schien es wohl schwer vorstellbar, dass sich Gottes Bundestreue gegenüber Israel und Gottes Gericht gegen Juden auf irgendeine Weise miteinander vereinen lassen. Das ging für sie nicht zusammen. Und Paulus scheint hier mit einem sehr engen Verständnis von der Treue Gottes konfrontiert zu sein, nämlich, dass Juden in gewisser Weise unantastbar waren und nicht von Gott gerichtet werden könnten. Sie vergaßen, dass Gottes Treue zuerst bedeutet, dass er in Übereinstimmung mit sich selbst handelt. Gott ist sich selber treu, wenn er Unrecht straft und Sünder zur Rechenschaft zieht. Denn Gott ist ein heiliger Gott. Ich musste an Jona denken, dessen Gottesbild auf eine ähnliche Weise eine Schlagseite aufwies. Jona war sehr glücklich darüber, dass Gott ihm barmherzig war und gnädig war. Aber dass Gott auch seinen Feinden diese Barmherzigkeit zeigen wollte, dagegen protestierte er vehement. Das heißt, wenn wir Gottes Barmherzigkeit nur für uns gut finden, wenn sie uns zugutekommen, oder wenn wir Gottes Gericht nur gut finden, wenn die Sünden anderer bestraft werden, dann haben wir ein falsches Gottesbild, das korrigiert werden muss. Und ich denke, darauf zielt Paulus hier in diesem Abschnitt ab. Also Gott ist nicht untreu, wenn er die Sünden von Juden bestraft, sondern er ist treu gegenüber seinem Wort. Am Ende vom 5. Mosebuch haben wir einen längeren Abschnitt, in dem Gott sein Volk Segen und Fluch darlegt. Segen, wenn sie den Bestimmungen seines Bundes gehorchen würden, und Fluch, wenn sie Gott untreu werden würden. Und wir haben vorhin eine Lesung gehört, die auch gezeigt hat, dass das Volk Israel gegen Gott gesündigt hat und Gott sie dafür zur Rechenschaft gezogen hat. Also all das macht eigentlich deutlich, dass dieser alte Bund, den wir im Alten Testament kennenlernen, durch einen neuen Bund ersetzt werden muss, sodass die Gebote Gottes nicht nur auf Steintafeln geschrieben stehen, sondern durch den Heiligen Geist auf die Tafeln unserer Herzen geschrieben werden und wir selber durch Gottes Geist befähigt werden, ihm zu gehorchen. Gott muss das tun. Und dann in Vers 5 nimmt die Argumentation der Gegner noch eine weitere Wendung. Wir lesen: Wenn nun aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erst richtig zur Geltung bringt, welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Etwa den, dass Gott ungerecht ist, wenn er seinen Zorn über uns hereinbrechen lässt? Ich rede bewusst einmal rein menschlich. Diesen Satz kann man auf zweierlei Weisen verstehen. Entweder ist es ein weiterer, verzweifelter und zugleich spitzfindiger Versuch, ein Schlupfloch zu finden und sich in dieser unangenehmen Wahrheit des Gerichtes Gottes irgendwie entziehen zu können und sich dem nicht stellen zu müssen. Oder es ist ein Versuch von Paulus Gegnern, das, was Paulus gelehrt hat, zu diskreditieren. So nach dem Motto, guck mal, Paulus, wenn du das sagst, das wäre doch die Folge von dem, was du lehrst. Also entweder ist es das, was seine Gegner gesagt haben, oder es ist das, was sie Paulus unterstellen, dass er das eigentlich gesagt hat. Ich versuche, das, was hier in Vers 5 mal, oder was da gesagt wird, mal mit meinen eigenen Worten wiederzugeben, nämlich, es ist unfair von Gott, jemanden für etwas zu bestrafen, wovon Gott selber profitiert. Denn er profitiert ja von der Ungerechtigkeit der Sünder, dass dadurch seine Gerechtigkeit umso heller leuchtet. Und Paulus fügt dann noch erklärend hinzu, fast müsste er sich entschuldigen, dass er hier rein menschlich spricht und diese Aussagen mit der Wahrheit Gottes rein gar nichts zu tun haben. Und auch hier lässt seine Antwort auf dieses Scheinargument in Vers 6 nicht lange auf sich warten und ist dieselbe wie in Vers 4. Niemals, auf keinen Fall, never ever, sonst wäre es ja undenkbar, dass Gott die Welt richten wird. Das ist völlig undenkbar, denn mit diesem Argument würde man Gottes Gerichtshandeln, das Gott richtet, ganz generell aushebeln. Dann könnte Gott niemanden richten und dass Gott die Welt richten wird, das wird so klar in Gottes Wort gelehrt, das ist völlig unumstritten. Aber Paulus' Gegner lassen immer noch nicht locker. Ab Vers 7 lesen wir weiter. Aber wenn ich doch nun ein Lügner bin, wird dann nicht gerade dadurch umso deutlicher, dass Gott zuverlässig ist und dass das, was er sagt, wahr ist? Ich trage also doch dazu bei, dass Gottes Ruhm noch größer wird. Wieso werde ich von ihm dann noch als Sünder verurteilt? Und überhaupt, warum nicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, tun wir doch das Böse, damit Gutes dabei herauskommt? Das ist eigentlich nochmal dasselbe Argument wie in Vers 5, nur in anderer Form. Wir tun doch Gott sogar einen Gefallen damit. Wir vermehren seinen Ruhm und seine Herrlichkeit, wenn wir durch unsere Lüge seine Wahrhaftigkeit größer machen und Gottes Ruhm durch unsere Taten noch vermehren. Wenn jemand all das tut, wieso sollte er dann noch von Gott für seine Sünden verurteilt werden? Und Paulus fügt dann diesen Einschub ein. Einige, die schlecht über uns reden, behaupten ja sogar, das sei es, was wir lehren. Und seine kurze Antwort auf diese absurde Argumentation ist, die, die tatsächlich so etwas lehren, trifft Gottes Gericht mit vollem Recht. Für Paulus widerspricht es völlig dem gesunden Menschenverstand und auch dem, was Gottes Wort gesagt hat, dass man sagen kann, lasst uns doch Böses tun, damit etwas Gutes dabei rauskommt. Oder Böses zu tun soll am Ende etwas Gutes sein. Und wer das lehrt, sagt Paulus, oder mit dieser Hanebüchen-Argumentation versucht, sich aus dem Gericht Gottes zu entwinden, der wird von Gott zu Recht verurteilt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest, wenn ihr das hört. Um ganz ehrlich zu sein, dieser Textabschnitt ist nicht ganz leicht zu verstehen. Danke, dass ihr bis jetzt am Ball geblieben seid. Als ich in der vergangenen Woche darüber nachgedacht habe, hatte ich mehrmals Knoten im Kopf und dachte, okay, Paulus, was meinst du hier? Und also es ist ein anspruchsvoller Text und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob ich den Text in all seinen Nuancen schon richtig verstanden habe. Aber trotzdem ist die Botschaft dieses Textes, glaube ich, ziemlich deutlich. Die Botschaft ist, versuche nicht, ein Schlupfloch zu finden, um dem Gericht Gottes zu entkommen. Gott ist gerecht, wenn er uns alle, dich und mich mit eingeschlossen, als Sünder verurteilt. Wir können zwar versuchen, uns irgendwie da rauszuwinden, aber am Ende des Tages wird es uns nicht gelingen. Versuche es erst gar nicht, mit Gott und mit seinem Wort zu argumentieren, warum gerade du nicht von dem Gericht Gottes betroffen sein solltest. In Paulus' Zeit beriefen sich einige Juden auf ihre jüdische Abstammung und auf ihre Beschneidung. In unserer Zeit berufen sich manche Menschen darauf, dass sie mal als Baby getauft wurden oder am Konfirmandenunterricht teilgenommen haben oder darauf, dass sie in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Es gibt auch heute Menschen, die versuchen, ganz grundsätzlich das Gericht Gottes wegzuargumentieren. Und vielleicht versuchen sie das so wie in diesem Text, dass sie eine Eigenschaft Gottes gegen eine andere Eigenschaft Gottes ausspielen. Dann sagen sie, ein liebender Gott könnte doch niemals Menschen in die Hölle schicken. Und damals haben die Gegner des Evangeliums gesagt, Gottes Gericht über uns ist nicht mit seiner Treue und Gerechtigkeit vereinbar. Und heute sagen die Gegner des Evangeliums, Gottes Gericht über uns ist nicht mit seiner Liebe vereinbar. Es ist eigentlich dieselbe Argumentation. Aber es gibt einen besseren Weg, mit dem bevorstehenden Gericht Gottes umzugehen, als versuchen, das wegzudiskutieren oder ein Schlupfloch für uns zu finden. Der bessere Weg ist, Gott Recht zu geben in seinem Urteil über uns und sein Urteil anzuerkennen. Und dann nicht ein Schlupfloch zu suchen, sondern Gott selbst um einen Ausweg aus diesem Gericht zu bitten. Denn es gibt zwar kein Schlupfloch für uns, aber Gott sei Dank gibt es einen Ausweg. Gott hat einen Weg geschaffen, wie er gerecht und gnädig zugleich sein kann. Als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, nahm er unsere Schuld auf sich, sodass wir das Gericht Gottes nicht ertragen müssen. Wir müssen deshalb das Gericht Gottes nicht länger fürchten oder versuchen, ein Schlupfloch zu finden, weil Jesus für uns das Gericht Gottes getragen hat. Und wenn du Jesus als deinen Retter annimmst und sagst, ja, Jesus, du bist auch für meine Sünden gestorben, dann bist du frei, dann ist dir vergeben und du brauchst dich vor dem kommenden Gericht Gottes nicht zu fürchten. Ich denke, das ist, auch wenn der Text anspruchsvoll ist, das ist die Hauptanwendung dieses Textes für uns, dass wir uns von Jesus Christus aus dem Gericht Gottes retten lassen, anstatt dafür zu argumentieren, dass Gott im Unrecht wäre, uns zu richten. Aber dann gibt es noch eine weitere Lektion, die wir aus diesem Text ziehen können. Dieser Text macht nämlich sehr deutlich, dass wir es manchmal, wenn wir versuchen, Gott und sein Wort zu verstehen, es mit sehr kniffligen Fragen zu tun bekommen. Und dieser Text lehrt uns dadurch etwas über den Umgang mit schwierigen Fragen. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie zwei biblische Wahrheiten miteinander in Einklang gebracht werden können. Zwei Wahrheiten, die sich auf den ersten Blick zu widersprechen scheinen. Wie kann es sein, dass die Errettung eines Menschen zu 100% Gottes Werk ist und gleichzeitig der Mensch verantwortlich ist, zu glauben und die Rettung Gottes anzunehmen? Und die Gemeinde Jesu verantwortlich ist, Menschen zum Evangelium zu rufen und sie zum Glauben zu rufen? Ist das nicht widersprüchlich? Oder dass Gott alles nach seinem guten Willen lenkt und führt und jeder einzelne Tag unseres Lebens schon in seinem Buch geschrieben steht und wir dennoch aufgefordert sind zu beten. Und wir denken so, hä, wenn das alles eh schon feststeht, wieso soll ich dann noch beten? Oder vielleicht sagen wir, wie kann es sein, dass Jesus Christus sowohl 100% Mensch ist und zugleich 100% Gott? Ist das nicht irgendwie unlogisch? Wie geht das? Und die Frage ist, wie sollten wir mit solchen schwierigen oder auch anderen Fragen umgehen? Erstens, wir müssen uns in Demut üben. Nur weil wir zwei Wahrheiten in unserem Kopf nicht zusammenbringen können, heißt es nicht, dass Gott es nicht kann. Wenn wir etwas nicht verstehen, ist Demut und Zurückhaltung geboten. Wir sollten uns nicht einbilden, schlauer zu sein als Gott. Wir dürfen unseren eigenen Verstand nicht absolut setzen und sagen, okay, wenn ich etwas nicht verstehe, dann ist es ganz allgemein unverständlich, sondern anerkennen, dass unsere Gedanken, unser Verstehen begrenzt ist, weil wir Menschen sind. Die großen Irrwege in der Kirchengeschichte lassen sich meistens darauf zurückführen, dass Menschen sich geweigert haben, zwei Wahrheiten aus der Bibel gleichermaßen anzuerkennen. Die Zeugen Jehovas zum Beispiel sagen, Jesus kann nicht zugleich Gott und Mensch sein. Das ist widersprüchlich und deshalb leugnen sie die Gottheit Jesu zugunsten der Menschheit Jesu. Oder andere sagen, die Rechtfertigung aus Glauben allein steht im Widerspruch zum Streben nach guten Werken. Sie sagen, wenn Gott mich aus Glauben allein rettet, dann ist es ja egal, ob ich das Gesetz halte oder breche. Meine Werke spielen dann ja überhaupt keine Rolle. Das ist die Irrlehre des Antinomismus, der Gesetzlosigkeit. Aber die Bibel lehrt beides. Wir sind aus Gnade gerettet und wir sollen gute Werke tun. Die Bibel sagt auch, Jesus ist ein Mensch wie wir, nur ohne Sünde, und er ist Gott. Und bin ich bereit, das anzunehmen, in einfachem Glauben, was die Bibel sagt. Die Souveränität Gottes in der Errettung und die menschliche Verantwortung zu glauben und zum Glauben zu rufen, sind zwei Wahrheiten, die gleichermaßen in der Bibel gelehrt werden. Also wir müssen demütig sein, wenn wir etwas noch nicht verstehen, wie zwei Lehren aus der Schrift zusammenpassen. Wir müssen Gott um Einsicht bitten, die Bibel weiter mit Offenheit lesen, dass Gott uns durch seinen Geist unterrichtet und uns Einsicht schenkt. Wir müssen vor allem extrem aufpassen, nicht zwei Wahrheiten aus der Bibel gegeneinander auszuspielen oder in Stellung zu bringen, damit wir am Ende nicht auf dem Weg der Irrlehre landen und uns der Irrlehre schuldig machen. Es gibt einen Vers, den ich in dem Zusammenhang immer sehr ermutigend und passend finde, aus 5. Mose 29, Vers 28. Da lesen wir, was verborgen ist, ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Ja, es gibt Dinge, die uns verborgen sind, aber Gott kennt sie und er versteht sie. Ungelöste Fragen sind nicht grundsätzlich ein Hindernis für den Glauben. Und dann gibt es Dinge, die uns offenbart sind und danach sollen wir leben, danach sollen wir handeln und daran sollen wir uns festhalten. Also das ist das Erste, dass wir demütig bleiben, wenn wir mit Fragen konfrontiert sind, die wir noch nicht verstehen. Das Zweite ist, dass wir versuchen sollten, schwierige Fragen zu lösen. Der Atheist Bertrand Russell hat mal gesagt, die meisten Christen würden lieber sterben als denken. Ich hoffe, das weckt bei dir den Ehrgeiz, ihm das Gegenteil zu beweisen, dass das auf dich nicht zutrifft. Aber leider gibt es denkfaule Christen und leider gibt es christliche Gemeinden, die anti-denken sind. Das ist nicht gut und das ist wirklich gefährlich. Gott hat uns einen Verstand gegeben und von dem sollen wir auch unter seinem Wort Gebrauch machen. Und wir sollten versuchen, das, was Gott uns offenbart hat, zu verstehen. Wir sollen Gott lieben, nicht nur von ganzem Herzen, sondern auch mit unserem ganzen Denken. Und ich möchte euch ermutigen, auch mal ein theologisches Buch zu lesen, das euch intellektuell herausfordert, das euch hilft, über euch selbst hinauszuwachsen, über das, was ihr bisher verstanden habt, etwas Neues dazuzulernen, immer danach zu streben, auch mehr zu lernen. Nimm das, was du noch nicht verstanden hast, als ein Ansporn, theologisch zu wachsen. Und bitte sag nicht, wir haben ja Fachleute, die für uns das Denken übernehmen. Also, diese zwei Punkte sollten wir beachten, wenn wir selbst die Fragenden sind. Aber wir sollten auch gut mit den Fragen anderer umgehen. Das bedeutet zuerst einmal, dass wir bei uns in der Gemeinde eine Kultur leben wollen, in der Fragen explizit erlaubt und erwünscht sind. In manchen Gemeinden ist es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man gewisse Dinge einfach nicht hinterfragt. Punkt. Das ist so, das haben wir schon immer so geglaubt und da stellt man auch keine Fragen drüber. Aber unter solchen Bedingungen wird die Suche nach Wahrheit unnötig erschwert. Das heißt, wenn dir jemand eine Frage stellt oder wenn jemand in einer Gruppe eine Frage stellt, dann verdreh nicht die Augen und sag, Mensch, das müsstest du doch schon längst wissen, sondern sag lieber, hey, das ist eine richtig gute Frage, lass uns mal nachschauen, was die Bibel dazu sagt. Und ermutige die Suche nach Wahrheit und nach tieferem Verständnis und wirk sie nicht von vornherein ab durch eine Blockadehaltung. Also wir alle können zu einer Kultur beitragen, in der sich alle sicher fühlen, ihre Fragen zu stellen und sich dabei nicht wie Idioten fühlen. Zweitens zum Umgang mit Fragen anderer. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir die Menschen in unserer heutigen Zeit mit dem Evangelium nur erreichen können, wenn wir als Christen selber sprachfähig sind. Das heißt, wenn wir selber unseren Glauben gut durchdacht haben und Antworten geben können auf Fragen, die die Menschen stellen. Wir leben in einer Zeit, in der, ihr seht das ja, die Scharen nicht in die Kirche laufen und Gott kennenlernen wollen, sondern die meisten Menschen sind dem Glauben erstmal skeptisch gegenüber. Und sie haben erstmal oft eine Reihe von Fragen, bevor sie überhaupt sich für den Glauben öffnen oder bereit sind, über das Evangelium zu hören und das Evangelium kennenzulernen. Und wenn wir auf diese Fragen keine Antworten haben, werden wir in vielen Fällen nicht in der Lage sein, unsere Generation mit der Botschaft von Jesus zu erreichen. Francis Schaeffer, das war ein sogenannter Apologet, jemand, der den christlichen Glauben verteidigt hat und durch den im letzten Jahrhundert ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Er hat immer gesagt, ehrliche Fragen verdienen ehrliche Antworten. Er hatte übrigens in den Schweizer Alpen so ein Chalet, so ein Haus, wo er gewohnt hat und dann konnten Menschen dahin kommen mit ihren Fragen und es gab eine große Bibliothek und die Leute haben vormittags ein bisschen gearbeitet und dann nachmittags haben sie ihre Fragen stellen können, Seminare besucht und er hat gesagt, die Leute sollen Antworten bekommen auf ihre Fragen und wir wollen ihnen helfen, ihre Fragen zu beantworten. Also es ist ein Liebesdienst an unserem Nächsten, ihnen Antworten auf die Fragen zu geben, die sie haben. In gewisser Weise können wir für unsere Mitmenschen so zu einem barmherzigen Samariter werden, der ihnen in ihrer inneren Not zur Hilfe kommt und ihnen Barmherzigkeit zeigt, indem wir uns um diese Person kümmern und ihnen helfen, die Fragen, die sie haben, zu beantworten. Also auch, um unseren Mitmenschen mit ihren Fragen zu helfen, seien sie jetzt schon gläubig oder noch nicht gläubig, sollten wir uns die Mühe machen, Antworten auf die Fragen der Menschen unserer Zeit zu finden. Ich habe hier mal 3 Bücher mitgebracht. Wer sich gleich was zum Lesen mitnehmen möchte, kann das gerne machen. Ich empfehle besonders von Rebecca McLaughlin Kreuzverhör, 12 harte Fragen an den christlichen Glauben. 12 ganz aktuelle Fragen. Und das kann man sich mal gut durchlesen, um sich selber da weiterzubilden und zu sehen, okay, wie kann man als Christ auf herausfordernde Fragen antworten? Und dann zuletzt, manchmal, und möge Gott uns auch dafür den Mut geben, müssen wir die Fragen anderer auch zurückweisen. Dann, wenn diese Fragen eigentlich nicht dazu dienen, in wirkliche Erkenntnis zu wachsen, sondern ein Angriff sind auf die Wahrheit Gottes, so wie Paulus es hier im Römerbrief getan hat. Und mögen wir dabei den Rat beherzigen, den Paulus selber an einer anderen Stelle gegeben hat, nämlich im 2. Timotheusbrief. Da schreibt er: Ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird, und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann können sie sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, um ihnen seinen Willen aufzuzwingen. Hier sehen wir, wie viel bei diesem Dienst an unserem Nächsten auf dem Spiel steht. Gott möchte deinen Dienst der Wahrheit und der Liebe dazu gebrauchen, Menschen zur Umkehr zu bringen, zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen und letztlich aus der Schlinge des Teufels zu befreien. Und möge das uns ein Ansporn sein, selber in der Erkenntnis zu wachsen, um anderen dann effektiv mit Gottes Wort dienen zu können. Lasst uns noch beten. Herr, wir danken dir auch für diesen Text aus dem Römerbrief, der uns auch gedanklich herausfordert, der vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen ist, aber dessen Botschaft doch klar ist, dass wir uns nicht herauswinden sollen aus dem, was dein Wort sagt, dass du über alle Welt richten wirst und auch wir vor dir stehen werden. Und hilf, dass wir uns nicht versuchen herauszureden, sondern dass wir die Erlösung, die du uns anbietest, annehmen. Und hilf uns auch, mit Fragen über den christlichen Glauben gut umzugehen, dass wir selber demütig bleiben, wenn wir manches noch nicht verstanden haben, dass wir selber danach streben, Antworten auf die Fragen zu finden, die uns beschäftigen, und dass wir vor allem anderen auch helfen, ihre Fragen zu beantworten, dass auch sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie vielleicht sogar umkehren und auch dich kennenlernen und so aus den Schlingen des Teufels befreit werden. Bitte, lass du deine Wahrheit und deine Liebe hell strahlen in der Dunkelheit unserer Zeit, sodass Jesus Christus aller Welt bekannt wird und von ihm geehrt wird. Amen.